Ja, dann wünsche ich auch noch einmal einen wunderschönen guten Nachmittag. Verleihe auch noch meiner Freude Ausdruck, dass ihr, dass Sie so zahlreich hier erschienen seid, trotz diesen wunderschönen Wetters. Aber wir sind ja zum Glück spät genug, da ist sich wahrscheinlich vorher mindestens St. Magdalena oder Herrenhäuser oder beides ausgegangen. Eben schön jedenfalls, dass ihr jetzt alle hier seid. Mein Name ist Martin Fritz und ich habe die große Freude und Ehre, Elisabeth R. Hager euch vorzustellen, die da hinten schon mit den Hufen scharrt und die wir jetzt mit einem Applaus hier auf die Bühne bitten wollen. Elisabeth. Genau, jetzt muss ich, bevor ich Elisabeth vorstelle, noch kurz in die Runde fragen, wer von euch war gestern schon bei der Eröffnungslesung mit Elisabeth? Okay, einzige spärliche Hände gehen in die Höhe. Bei den Personen muss ich mich entschuldigen. Ich stelle ja immer noch die gleiche Person vor. Ich muss mich jetzt ein bisschen wiederholen, eben Dinge, die ich gestern über sie schon gesagt habe, wieder sagen. Aber halt darüber haben wir auch schon geredet. Ist man eigentlich immer so die gleiche Person oder wird man dann doch irgendwie auch irgendwann schlauer oder weniger schlau oder irgendwas? Eine andere Person auf jeden Fall im Verlauf der Zeit. Das ist ja immer schwierig zu sagen. Aber eben bleiben wir bei den Fakten. Elisabeth Hager eben in St. Johann in Tirol geboren und aufgewachsen, deswegen eben halt die Tiroler Autorin. Das ist ja eine schöne Sprachsalz-Tradition, dass die Eröffnungslesung eben immer von einer Autorin, einem Autor aus Tirol absolviert wird. Eben in diesem Fall jetzt ist es eben Elisabeth. Genau, sie hat Komparatistik und Germanistik studiert an der Universität Innsbruck. Das habe ich selbst auch getan, weiß also eben, das war eine kluge Entscheidung, dass sie das getan hat. Sie hat auch in Aix-en-Provence, wer es kennt, in der Nähe von Marseille, kleines schönes Städtchen, eben auch ein Auslandssemester und in Wien eben auch noch studiert. Sie ist auch hoch bepreist, eben unter anderem das Hilde-Zach-Stipendium der Stadt Innsbruck. Und lebt inzwischen eben, das ist auch noch, glaube ich, ganz interessant, eben an drei verschiedenen Orten eigentlich, Berlin, eben hier in Tirol und Neuseeland, eben eine Kombination, die es, glaube ich, auch nicht so häufig gibt. Genau. Und zwei Dinge noch zu ihrem künstlerischen Schaffen, eben neben dem, dass sie Romanautorin ist, eben möchte ich noch zwei andere Sachen herausgreifen. Elisabeth ist auch Teil des Kollektivs Writing with Care /Rage. Das ist so eine Initiative, die eben darauf, also Bewusstsein dafür schaffen will, dass ja eben Sorgearbeit eben auch eine wichtige Arbeit ist und dass die mit künstlerischer Arbeit sich irgendwie besser vereinbaren lassen sollte, als es jetzt im Augenblick in unserer Gesellschaft der Fall ist. Und sie hat eben auch ein sehr interessantes Projekt, das ist das Archiv seltener Arten, genau so heißt es eben, ich will immer sagen Archiv aussterbender Arten, aber das stimmt nicht, Archiv seltener Arten heißt es. Das ist ein Tonklang Kunstprojekt, wo sie gemeinsam mit Martin Malaun, der die Zither spielt, eben kurze Hörstücke eben gemacht hat, die sich alle beschäftigen mit Arten, Pflanzenarten, Tierarten, die eben schon selten geworden sind, die eben zu befürchten ist, dass die relativ bald aussterben werden. Denen eben hat Elisabeth quasi nochmal kurze Textvignetten, kurze Erinnerungen quasi an sie auf den Leib geschrieben sozusagen. Das ist auch online nachzuhören, eben wer sich dafür interessiert, Archiv seltener Arten eingeben, kann ich nur sehr weiterempfehlen an dieser Stelle. Aber eben, Klammer zu, es geht hier jetzt nicht um die Tonkünstlerin Elisabeth Hager, es geht um die Romanautorin Elisabeth Hager. Wir haben bei der Eröffnungslesung schon aus dem Tanzenden Berg, habe ich drum jetzt nach hinten gestellt, eine Lesung gehört. Und heute widmen wir uns dem Vorgängerroman Fünf Tage im Mai. Ganz kurz dazu drei Sätze, ohne zu viel zu spoilern. Also der Titel ist auch Programm, wir haben es ja schon gesehen, also beim Tanzenden Berg, das spielt alles an einem Tag, hier spielt die Romanhandlung quasi an fünf Tagen, ebenso wie es auch im Titel schon angedeutet wird. Du hast also offensichtlich so eine Tendenz dazu, in den Romanen immer den Zeitraum zu verknappen, also der nächste wird dann wahrscheinlich eine Stunde lang dauern, die Handlungszeit oder so.
Soll ich da jetzt drauf antworten?
Wenn du möchtest.
Ja, also es hat für mich einen wahnsinnig, also ein Tag ist ja wie ein ganzes Leben nur in klein und jeden neuen Tag werden wir auf eine Art auch neu geboren, zumindest ist das mein Empfinden oft und ich finde als literarische Form ist der Tag einfach eine wahnsinnig gute Einheit, weil er die Nacht, Also alles, was da passiert, die Mahlzeiten. Also eigentlich ist es jeden Tag ein kleines Werden und wieder Vergehen. Und es interessiert mich wahnsinnig. Ich habe auch ein Klangkunstprojekt, das Tage heißt. Und seit 12 Jahren, seit diesem Tag, spreche ich jeden Tag das Datum auf. Aber das ist jetzt vielleicht für einen anderen Tag. Da können wir danach, wir können gerne danach drüber reden. Genau, ich wollte nur sagen, das ist für mich total ein spannender Rahmen. Ein Tag, also erzählerisch, weil er auch schon eine Struktur vorgibt. Aber im nächsten Roman von mir wird 3 Tage spielen. Aber die werden sehr weit auseinander liegen. Genau.
Okay, bin ich schon gespannt darauf. Aber eben, das ist ja im Augenblick noch Zukunftsmusik. Genau. Eben bei 5 Tage im Mai sind es noch 5 Tage, die eben auch über einen gewissen Zeitraum verteilt sind. Die 2 Hauptfiguren sind eben Illy, eine zu Beginn noch eigentlich ein junges Mädchen, dann eben eine junge Frau. Und vor allem ihre Beziehung zu ihrem Urgroßvater, den sie Tatka nennt, steht quasi im Zentrum. Und es sind so eben wichtige Stationen im Leben von diesen beiden, die jeweils an diesen Tagen eben halt quasi irgendwie so Kulminationspunkte halt haben. Es gibt dann auch noch so die große abwesende Figur. Es ist ein Buch, das sich vor allem beschäftigt, auch unter anderem mit Abschied nehmen, mit Trauer, mit dem Umgang, mit dem Verlust von geliebten Personen. Und da finde ich eben, zeigt sich auch wieder, ich habe das gestern schon gesagt, aber ich sage es gern noch einmal, eine Qualität, die eben Elisabeths Schreiben für mich so ausmacht, dass sie eben sich nicht davor scheut, diese schwierigen und schweren Themen vorzunehmen, die aber in eine Art mit einer Herzlichkeit, mit einer Herzenswärme und mit einer doch irgendwie grundpositiven Hoffnungsfreude irgendwie behandelt, dass auch so diese ganz schweren Themen irgendwie erträglich werden und man sich dem stellen kann und man das quasi nicht wegschieben muss, sondern halt wirklich damit umgehen kann in irgendeiner Weise. Und das macht die Bücher dann eben, obwohl sie eigentlich auch sehr traurige Themen ansprechen, doch auch eben sehr angenehm zu lesen. Und es sind eigentlich halt, es wirkt fast paradox so, dass sie eigentlich Freude machen, obwohl es nicht um Dinge geht, die wirklich erfreulich sind eigentlich sozusagen. Mir ist noch, eben um dir noch eine Frage zum Buch zu stellen, mir sind dann noch weitere Parallelen aufgefallen zwischen den beiden Büchern. Es steht jeweils ein Handwerk im Vordergrund. Mhm. Beim Tanzenden Berg haben wir eben die Taxidermie, also das Ausstopfen von Tieren. Hier geht es um, also Tatka ist Fassbinder, der letzte Fassbinder Tirols. Das ist sicher eine Parallele und halt auch etwas, was mir bei deinen Büchern halt auch immer stark auffällt. Natürlich, sie spielen hier in Tirol und sie beschäftigen sich halt damit, wie halt Leute, die sich halt mehr und anderes vorstellen können, als das, was es halt in Tirol so gibt, eben in dieser dörflichen, konservativen Enge, ja, wie die in eine Außenseiterrolle gedrängt werden und wie die halt damit umgehen, AußenseiterInnen zu sein, bloß weil sie halt einfach nicht so sind wie alle anderen. Also siehst du dich damit gut charakterisiert? Sind das auch Parallelen, die dir aufgefallen sind und wichtig sind? Oder habe ich da jetzt 2 Dinge rausgelesen, die jetzt gar nicht die 2 tragendsten, verbindendsten Elemente sind?
Die verbindendsten Elemente für mich war eigentlich beim Schreiben schon vor, also als ich angefangen habe zu schreiben, war für mich klar, dass ich die ersten 3 Bücher, die werden in Tirol spielen. Und das war schon so, war mein Projekt schon ganz lange in die Zukunft. Und natürlich habe ich gebankt und gehofft, ob es mir wirklich gelingt. Aber tatsächlich ist es mir gelungen. Und zwar wollte ich jeden der Berge, wo ich aufgewachsen bin, also meine Eltern haben einen Bauernhof mit verschiedenen kleinen Flecken, wo ich halt immer zum Heien und zum Arbeiten und zur Waldarbeit eingeteilt war. Und die sind eben am Wilden Kaiser, am Kalkstein und am Kitzbüheler Horn. Und mein erster Roman, Kometen, der spielt zu weiten Teilen am Kitzbüheler Horn. Der 5 Tage im Mai spielt am Wilden Kaiser. Und der schwierigste Berg, weil er so unscheinbar und eigentlich fast übersehenswert, also keine Touristin, kein Tourist kommt nach St. Johann, damit sie auf den Kalkstein gehen, weil das ist, es gibt irgendwo anders nochmal eine rote Wand, es gibt irgendwie viel schönere, viel höhere Berge, Berge, die irgendwie konturiert sind auf eine Art, wo man sagt, da ist das Gipfelkreuz und beim Kalkstein geht man halt so herum. Also auf jeden Fall, das dritte Buch ist dann dem Kalkstein gewidmet. Und der fulminanteste Berg ist eben der Wilde Kaiser, natürlich nicht vergleichbar mit der Nordkette, aber trotzdem ein schöner Berg. Und dem ist eben das 5 Tage im Mai gewidmet. Aber die Sachen, die du jetzt gesagt hast, die stimmen auch total. Also das ist auch ein anderes, genau, es geht um eine abwesende Person, es geht um diese Außenseiter. Ja, und das ist halt einfach für mich, wenn ich mich hier aufhalte, meine Kindheit war schon davon geprägt, die Frage mir zu stellen, wie kann ich mit meinem Charakter, mit meinem Wesen eigentlich einen Platz hier besetzen? Und dann war relativ bald, ist auch gemein, aber relativ bald war dann klar, so vielleicht nirgends, also vielleicht als jemand, der zurückkommt. Und jetzt habe ich ja meinen Ort gefunden. Ich bin die immer zurückkommt. Und dann herzlichen Dank für die Einladung, hier lesen darf.
Ja, danke auch eben für diese Ja, können wir schon klatschen. Ja, danke auch eben für die Antwort, eben vor allem, dass du auch hervorgestrichen hast, dass ich teilweise recht gehabt habe und eben auch die Ergänzung um die Berge natürlich eben, darauf können wir uns wahrscheinlich alle einigen, alle Berge sind in irgendeiner Weise schön, zumindest für die Leute, die sie schön finden. Jetzt eben spannen wir einander, glaube ich, nicht mehr länger auf die Folter, sondern freuen uns eben auf die Lesung von Elisabeth aus 5 Tage im Mai.
Vielen Dank, lieber Martin, für die tolle Einführung. Genau, und jetzt ist eigentlich schon viel gesagt worden zum Buch, und jetzt würde ich einfach gleich 2 kurze Stücke vorlesen, und ich fange ganz am Anfang an. Genau, und zwar am Donnerstag, dem 8. Mai 1986. Pocket Coffee. Weiß in allen Schattierungen standen wir vor der gelben Kirchenrakete. 2 Dutzend Friedenstauben, zum Abflug bereit, bange Blicke in die Menschenmenge werfend, in der unsere Eltern eben erst verschwunden waren. Hier und da zupfte eine angespannte Mutter noch an einem Kleidchen oder rammte eine Haarnadel in die Turmfrisur ihrer Tochter. Glänzende Rücken, von Mädchenarmen baumelnde Stoffe, weiß bebänderte Schöpfe, in denen der Wind spielt. Wir waren in dünne Jäckchen gehüllt, trugen Wollstrumpfhosen unter Spitzenkleidern. Es war Mai, aber wissen tut man schließlich nie. Die Buben in ihren dunklen Anzügen standen abseits, nicht so ordentlich wie wir, doch auch nicht so lärmend wie sonst. Die Sonne wärmte mir den Rücken, doch meine Füße in den dünnen Lackschuhen blieben eiskalt. Ich erinnere mich nicht immer an Gerüche, aber ich habe das gedämpfte Geschnatter im Ohr. Und ich sehe den Himmel über uns, einen Vormittagshimmel, über den sich 2 dünne Kondensstreifen ziehen. Meine Freundinnen Fritzi und Barbara gefielen mir, ihre kunstvoll geflochtenen Haare mit den Blumen darin. Ich gefiel mir nicht. Natürlich, auch ich trug ein weißes Kleid, sogar eins mit Reifrock. Doch dem eigenen kritischen Blick hielt ich nicht stand. Markus, der im Unterricht neben mir saß, nannte mich immer Peppermint Patty, wie das rothaarige Mädchen bei den Peanuts. Dabei war und ist mein Name Illy, kurz für Leonore. Das Peppermint Patty-Gerede kam mir genau so lange schmeichelhaft vor, bis ich Peppermint Patty zum ersten Mal sah. Ein dickes, 9-mal kluges Mädchen im Fußballtrikot, das von ihrer besten Freundin Sir genannt wurde. Der Vergleich kränkte mich. Schließlich saß irgendwo an der Rückwand meines 7-jährigen Hirns der Wunsch, nicht nur tollkühn, tapfer und klug zu sein, sondern auf blödsinnige Art auch bildschön. Dem gängigen Ideal mädchenhafter Schönheit, das heißt Fritzi, Steffi oder Bicky, weiß gewandet um mich herum wogte, entsprach ich allerdings nicht. Und mein Kleid täuschte kaum darüber hinweg. Um dem Prinzessinnenbild einige Zentimeter näher zu rücken, hatte ich mich beim Einkaufen mit Tante Bea in ein viel zu enges Kleid gezwängt und behauptet, es passe ausgezeichnet. In dem Ding steckte ich nun und rang nach Luft. Dass ich das einzige Mädchen mit streichholzkurzem Haar war, ließ sich allerdings nicht wegzaubern. Meine Eltern und Tante Bea nickten mir aufmunternd zu. Nur Tatzka, meinen Urgroßvater, sah ich nirgends, was mir komisch vorkam. Schließlich war er schon der Größe nach kaum zu übersehen. Ich hätte mich über das kleine Komitee freuen können, das sich meinetwegen vor der Kirche eingefunden hatte. Stattdessen vermisste ich Tatka. Sobald ich sein von den Jahren gegerbtes Gesicht erblickte, fühlte ich mich sicher. Denn Tatka mochte mich, auch wenn ich nicht aussah wie eine Prinzessin. Frau Häusler, unser Klassenfeldwebel, trat auf den Plan und gab mit schneidender Stimme die Order. In die Zweier rein und dann, wie besprochen, Einzug in die Kirche. Eifrig folgten wir ihren Anweisungen. Die Mädchen reihten sich hintereinander auf und warteten darauf, dass sich der verabredete Begleiter bei ihnen einfand. Ich brauchte nach meinem nicht lange zu suchen. Markus war der Größte in der Klasse. Er brach aus der Bubentraube aus und latschte mit großen, eckigen Schritten herüber. Markus hatte ein Gesicht lang wie ein Salzstangerl. Meins war rund wie eine Semmel. Keine Frage, wir passten zusammen. »Was schaust denn so grau, ist dir schlecht?«, fragte ich. Er gab keine Antwort, nahm stattdessen meine Hand und blickte entschlossen nach vorn. Ein Soldat vor dem Abflug ins Krisengebiet. Meine Eltern und Tante Bea grinsten und nickten nun auch ihm aufmunternd zu, während mein Onkel die Szene für die Nachwelt festhielt. Markus' Hand war klamm. Ich warf einen Blick auf Ronis französischen Zopf, roch das Gel in meinen kurzen Haaren und seufzte. Dann aber fielen mir Tatzkas Worte ein, Haltung bewahren, selbst wenn ich das seltsamste Mädchen war, das je die Erstkommunion bekommen würde.
Jetzt geh endlich, zischte Markus plötzlich. Sofort machte ich einen solchen Satz, dass ich gegen den seidenen Rücken vor mir knallte und eine holprige Welle auslöste, die sich auf die Paare vor uns übertrug und erst bei Katrin und Hansi am Anfang des Zuges verebbte. Im nächsten Moment hatte der Zug seine Stabilität wieder und wie ein taumelnder Tausendfüßler schob sich der Zug zur einsetzenden Orgelmusik durch die Kirchentür. Im Inneren umschlossen uns marmorne Kühle und der Geruch nach süßer Verzweiflung. Die Wände waren vom Stuck überwuchert. Heiligenstatuen starrten lebensmüde von den Mauervorsprüngen herunter, während wir uns in winzigen, feierlichen Schritten durch das Mittelschiff bewegten. Immer ein Bub und ein Mädchen im Wechsel machten wir in den vorderen Reihen Halt, vollführten einen Diener oder einen Knicks und nahmen der Reihe nach Platz. Zum ersten Mal fand ich Gefallen an meinem weiten Reifrock. Ich musste ihn hochheben wie einen Hula-Hoop-Reifen, um in die Kinderbank zu passen und kam mir davor wie eine Gräfin in einem Schwarz-Weiß-Film vor. Ein langgezogenes Zischen ertönte, der Warnpfiff meiner Tante. Da sie mir verboten hatte, mich während der Messe nach der Familie umzudrehen, sah ich mich gezwungen, sie zu ignorieren. Stattdessen hob ich den Rock noch ein Stück weiter höher, rückte in die Bankreihe und ließ mich neben Markus auf die Sitzfläche plumpsen. Kaum saßen wir, trat der Pfarrer, begleitet von einem Tross Ministranten aus der Sakristei. Alles stand auf, selbst die Musik erhob sich und die Messe begann. Der bestickte Talar des Priesters, seine Stimme, der schöne Ring an seinem Finger. Viele meiner Klassenkameradinnen hatten die Kirche vor diesem Tag vielleicht 3, vielleicht 4-mal betreten. Ich dagegen kannte mich hier aus. Seit ich denken konnte, war ich jeden Sonntag mit meinen Eltern hergekommen. Ich liebte die Weihrauchschwaden, die mit Lametta geschmückten Christbäume, die Feuer in der Osternacht, aber vor allem den Chor der Stimmen, den Klang sich faltender Hände, das Stampfen hunderter Füße, das mechanische Aufstehen und Hinsetzen, das hastige Schnappen nach Luft am Ende einer jeden Rosenkranzstrophe. Und dass all das geschah, ohne dass jemand, kein Mensch jedenfalls, den Einsatz dafür gab. Beim Gedanken an die Messe beschleunigte mein Blut und schoss schneller durch die Kanäle unter der Haut. Die Holzbänke knackten. Dann erhob sich die Gemeinde und riss auch die Neulinge mit. Augenblicke später begann ein Gemurmel, das ich unzählige Male gehört hatte, doch jetzt zum ersten Mal verstand. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern. Hunderte halblaute Stimmen, synchron bis auf einen, Norbert, einen rotfleckigen Mann aus der Siedlung mit Daumensyndrom, der einen Bart wie ein Wels hatte und jedes Wort exakt einen Schlag zu spät wiederholte, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Was soll ich schon gemacht haben, ging es mir durch den Kopf. Ich habe gesündigt, gesündigt, krähte Norbert, in Gedanken, Gedanken, in Worten, Worten und Werken, Werken. Ach so, durch meine Schuld. Hunderte Fäuste, wie sie auf hunderte Brustkörbe knallen. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Beim dritten Schlag fiel es mir ein. Ich hatte tatsächlich gesündigt, schon vor einem halben Jahr. Bei der Kommunion hatte ich mit unschuldiger Miene den Schnabel geöffnet und den Pfarrer getäuscht, als er mir die Hostie hineingesteckt hatte, so getan, als wäre das alles ganz normal. Das Kleben der Hostie am Gaumen. Ihr Geschmack nach einem freudlosen Leben. Ja, ich hatte gesündigt, diese Sätze galten mir. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, liebe Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Herrn. Die Menge setzte sich. Herr, erbarme dich unser. Ich schaute zu Markus, der sich entspannt hatte und nun sorglos geradeaus blickte. Christ, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Ich versuchte, mich abzulenken. Ich beobachtete den Pfarrer, der gerade das Gloria anstimmte. Er tänzelte um den Altar wie ein Boxer, jede seiner Bewegungen präzise, leichtfüßig. Mir gefiel, was der Pfarrer tat, seine Arbeit, die Nähe zum lieben Gott. Vor kurzem hatte ich meinem Uropa erklärt, dass ich später auch einmal Pfarrer werden wolle. Die Vorteile lagen auf der Hand. Wenn der Pfarrer sprach, hörten alle zu. Er hatte ein silbernes Mikrofon und konnte, wann immer er Lust dazu hatte, mit Gott und Jesus reden, mit der Jungfrau Maria, allen Engeln und Heiligen. Tatka hatte mich nur schräg von der Seite angeschaut und gemeint, ich solle in die Politik gehen, wenn ich so ein Sendungsbewusstsein hätte. Nun geisterte dieses Wort durch mein Hirn, Sendungsbewusstsein. Und die Frage, ob das etwas Gutes war oder nicht. Wieder zog es die Menge nach oben. Ich aber taumelte, aus dem Takt geraten. Im nächsten Moment aus hunderten Mündern das eine Gebet. Nur ich sah stumm in meiner Reihe. Und dann Amen, Amen, krähte Norbert. Amen, krähte ich den anderen hinterher, die sich längst schon wieder setzten. Ich strengte mich an, dazu zu gehören. Wollte Teil dieses Körpers sein, der vielgliedrig sprach, aufstand, sich setzte, dem Trost gespendet wurde und verziehen. Auch mir sollte doch, oder? Frau Knolle, unsere Religionslehrerin trat vor und las ein Gleichnis aus der Bibel. Ich hörte angestrengt zu. Doch aus allem, aus jedem einzelnen Satz, sprach nur das eine, meine Schuld. Plötzlich war mir, als läge die vor Monaten erschlichene Hostie noch immer wie ein Stein in meinem Magen. Und mit ihr die drängende Frage, welche Sünden hatte ich noch begangen? Eine Welle der Übelkeit stieg in mir hoch. Mir ist schlecht. Markus blickte nur noch beschämt nach vorn. Ich wollte nicht, dass er sich schämte. Er sollte mir helfen. Ich versuchte es mit drastischeren Worten. Du, ich kotz gleich. Stille. Hey! Ich zupfte an seiner Anzugjacke. Erst tat er, als hörte er mich nicht. Dann erbarmte er sich doch. Konzentrier dich auf einen Punkt in der Ferne und schau hin, bis es besser geht. Markus konnte also reden, ohne die Lippen zu bewegen. Trotzdem blickte er jetzt ängstlich nach hinten, ob ihn seine Mutter beim Schwätzen erwischt hatte, während ich versuchte, seinen Rat umzusetzen. Der schillerndste Punkt in der Ferne war der Ring an der Hand des Pfarrers. Er funkelte wie ein Dautropfen einer Astgabel am frühen Morgen. Tante Bea hatte gesagt, ich sei auch ein Stimmtalent und man solle mich fördern. Ja, ja, hatte meine Mutter gesagt, und jeden Tag Spinat wäre auch nicht schlecht. Ich starrte also auf den Ring, der in diesem Moment von unten nach oben und von links nach rechts tanzte. Im nächsten Augenblick schlug der Ring zwei rechte Winkel und kam im Sturzflug auf dem goldenen Becher zum Liegen. Ich hatte keine 10 Sekunden Ruhe gehabt, da sauste er schon wieder nach oben. Der Kelomat fiel mir ein, unser Druckkochtopf, der gefährlichste Topf im ganzen Haus. Die Mutter sagte immer, bleib weg, es gibt Kartoffeln. Der Kelomat hatte ein kleines rotes Zäpfchen, das stieg und stieg, je länger die Kartoffeln kochten. Wenn 2 Striche zu sehen war, musste der Topf schleunigst von der Platte, sonst explodierte er und glühende Kartoffeln flogen einem ins Gesicht. Ja, so hatte die Mama es mir erklärt. Ich spürte, wie das 2. Strichlein meines inneren Druckkochtopfs sich unaufhaltsam nach oben straufte und sondierte das Gelände nach Fluchtmöglichkeiten. Einige Augenblicke versuchte ich noch, mich dagegen zu stemmen. Dann gab es kein Halten mehr. Raus, lass mich raus, Franzl, flüsterte ich. Franz Josef aber schaute nur selbst hypnotisiert auf den Ring des Pfarrers. Entschuldigung, Entschuldigung. Den Reifrock als stumpfe weiße Waffe in die Höhe haltend, drängte ich mich an ihm und anderen Kindern vorbei den Gang hinaus und begann zu laufen. Bei jedem Schritt hallten meine Lackschuhe über den Marmorboden. Mein Herz sauste. Dutzende Augenpaare flogen in meine Richtung, verstanden und wandten sich wieder ab. Das überraschte Zischen meiner Tante klang wie Fahrtwind in meinen Ohren. Mitten im Lauf zum Haupteingang, der meilenweit entfernt zu liegen schien, fing mich ein anderer Pfiff, scharf, militärisch. Ich drehte den Kopf und sah dort, am dunklen Seiteneingang, halb verdeckt von einem schweren Vorhang, Tatka. Seine große Gestalt war leicht vornübergebeugt, seine Arme wuchsen mir wie Äste entgegen. Ohne eine Sekunde zu zögern, änderte ich meinen Kurs, rannte direkt auf ihn zu und sprang ihm in die Arme. Er federte unter der Wucht meines Körpers nach hinten, hob mich ein Stück höher, lud mich wie einen Sack auf seine Schulter, setzte sich den grauen Filzhut auf und stapfte hinaus. Reintei, Freintei, nieder vom Friedhof. Mit festen Schritten durchquerte Tatzka die wenigen Grabreihen, die die Kirche umgaben, und steuerte in direkter Linie auf das öffentliche Klo am hinteren Ende des Hauptplatzes zu. Wie immer hatte er leise zu pfeifen begonnen, kaum dass er sich in Bewegung gesetzt hatte. Tatzka pfiff die schönsten Melodien, von denen ich lange dachte, er erfände sie im Moment. Noch heute erkenne ich immer wieder bei klassischen Konzerten kurze Tonfolgen. Und jedes Mal krampft sich mir für Momente das Herz zusammen. So sehr vermisse ich ihn. Als ich jetzt über seiner Schulter hing, klang sein Pfeifen allerdings nicht sehr kunstvoll. Mehr wie ein Pfiffeln, ein Ausatmen mit gespitzten Lippen. Gerade rechtzeitig erreichten wir das öffentliche Klo und ich ließ meinem Drang freien Lauf. Als ich wieder rauskam, bot Tatzka mir Wasser aus seinen zur Schale geformten Händen. Sie erinnerten an Rinde. Die Adern hatten unter der dunkelbraunen Haut Wurzeln geschlagen und traten bei jedem Handgriff hervor. Ein fehlender Finger ragte als abgesägter Ast aus dem knorrigen Geflecht. Ich trank daraus und wunderte mich, wie zart ich die feuchte Haut an meinen Lippen spürte. Dann wischten wir die Kotze von der Klobrille. Er im Anzug, ich im zum Glück noch immer weißen Kleid. »Lassen wir da ein bisschen Luft rein«, sagte Tatzka, als wir uns auf eine Bank vor der Kirche gesetzt hatten, zippte am Rücken mein Kleid auf und warf seine schwere Anzugjacke darüber. Das Gefühl, unter seiner noch warmen Jacke geborgen zu sein, ließ mich mein Unwohlsein vergessen. Dann aber hörte ich die Orgelmusik, erkannte die Melodie, zu der wir in der Probe zum Altar marschiert waren, um die erste Kommunion zu empfangen. Mit brutaler Deutlichkeit stand mir jedes Detail der Zeremonie vor Augen, das wir im Vorfeld besprochen hatten. Ich schaute zur Kirchentür hinüber, deren dunkles Holz in der Sonne glänzte. Der Anblick schmerzte mich. Wir saßen draußen, die Tür war zu.
»Hör, jetzt gibt's die Kommunion«, sagte Tatka leise.
Trotz seiner breiten Schultern sah er auf einmal schmal aus in seinem weißen Hemd und den uralten hellbraunen Hosenträgern. Verlegen kratzte er sich am Kinn und schaute lange auf den Steinboden vor uns. Auf der Fichte am Friedhofsgatter ließ sich eine Krähe nieder. Der dünne Ast federte unter dem Gewicht des Vogels. Die Krähe tat ein paar unentschiedene Hopser, dann flog sie weiter. Ich folgte dem kleinen schwarzen Körper mit den Augen, bis er hinter dem gedrechselten Holzbalkon des Gasthofs zur Post aus meinem Blickfeld verschwand. Im Magen spürte ich die Hostie, die ich mir vor Monaten erschlichen hatte. Etwas, das sich nicht auskotzen ließ. Ein ins Fleisch gewachsener Stein aus Wasser und Mehl. Bei mir war es eh schon die zweite Kommunion, sagte ich schließlich, so beiläufig ich konnte. Dann legte ich meine kleine Hand auf seine große. Tatka zog eine Augenbraue und einen Mundwinkel nach oben.
Dann weißt ja, wie es geht.
Er strich mit der freien Hand die Beine seiner Anzughose glatt. Dann griff er in den Hosensack und zog ein kleines, braunes, in Plastik eingeschlagenes Etwas heraus.
So, was hast du aber noch nicht gegessen, oder?
Ist das ein Zuckerl? Ja, sicher, ein Pocket Coffee. Ganz was Feines. Aber pass auf, das hat ein Liquid Center. Liquid Center, das ist Englisch, verstehst? Ich verstand nicht. Doch ich nickte wie wild und ließ das Bonbon nicht aus den Augen. Tatka griff mit dem Daumen und Zeigefinger danach und setzte es auf meiner geöffneten Handfläche ab. Vorsichtig nahm ich das kleine Paket und drehte es nach allen Seiten. Dann wickelte ich es aus einer Schicht Plastik und einer Schicht Gold, steckte es mir in den Mund und begann aufmerksam zu lutschen. Unter dem dunklen Schokolademantel kam bald hinter einer zuckrigen Kruste eine bittere Flüssigkeit zum Vorschein, die mir, kaum dass die Zunge darin eingetaucht war, die Mundwinkel nach hinten zog. Wäre ich allein gewesen, ich hätte den ekligen Klumpen sofort ausgespuckt. Neben Tatka traute ich mich das aber nicht, sondern mühte mich, alles möglichst schnell hinunterzuwürgen.
Aber, das ist doch nur Kaffee, sagte Tatka lächelnd.
Kaffee? Ich hatte tatsächlich Kaffee im Mund? Das schwarze Zeug, das meine Eltern bei jeder Gelegenheit tranken, das mir aber bisher verwehrt geblieben war? Meine Gesichtszüge hellten sich auf. Ich schmeckte tatsächlich Kaffee. Jetzt gehörte auch ich zu den Großen. Die Folie, wie eine Trophäe in Händen haltend, ließ ich den bitteren Geschmack im Mund wirken. Ich schmiegte mich an Tatka und fand es plötzlich gar nicht mehr so schlimm, vor der Tür zu sitzen. Schließlich saß ich dort mit ihm. Jetzt mache ich einen großen Sprung, mehrere Tage ins Jahr, jetzt muss ich mal schauen, welches Jahr war das gleich nochmal? Na. Ins Jahr 1998 zu dem Kapitel Weltuntergang. Und zwar Samstag, der 30. Mai 1998, Weltuntergang. Genau, da lese ich jetzt noch ein kurzes Stück, also wir werden nicht den ganzen Weltuntergang erleben, aber einen Vorgeschmack darauf vielleicht. Um kurz vor zwei saß ich auf einer Palette auf dem überdachten Parkplatz hinter der Brauerei und wartete auf Tristan. Den Eltern hatte ich gesagt, dass ich mit Markus und seinen Cousinen aufs Horn wandern würde und erst am nächsten Nachmittag nach einer Übernachtung in einer Schutzhütte des Alpenvereins heimkommen würde. Die Wanderung fand tatsächlich statt. Markus, Caro und Dani waren kurz vor Mittag Richtung Gipfel aufgebrochen. Ohne mich. Ich schaute zum Horn hinauf, das in saftigen Grüntönen ins Tal leuchtete, und stellte mir die drei als winzige schwarze Punkte vor, die mit vollgepackten Rucksäcken auf den Schultern und Multifunktionsjacken um die Hüften fröhlich den Berg hinaufschwitzten. Markus und ich hatten ein Abkommen. Er deckte mich, wenn ich bei Tristan übernachten wollte. Ich deckte ihn, wenn er am Wochenende nach Innsbruck fuhr, um in den Bars abzutauchen, in denen sich Männer ungestört mit Männern treffen können. Meine Eltern und Markus' Mutter waren überzeugt, wir seien ein Paar. Und da uns das Leben leichter machte, beließen wir es in dem Glauben. Wie immer hatte Markus versprochen, sich ein paar gute Geschichten auszudenken, für den Fall, dass meine Mutter ihn nach unserem Wochenende fragte. Um mein Alibi perfekt zu machen, hatte ich das Haus in Wandershorts und Bergschuhen verlassen. Ich zündete mir eine Zigarette an. Im gleichen Moment spürte ich, wie sich ein Holzsplitter durch meine Hose in mein Sitzfleisch bohrte. Wie sehr ich diese Orte satt hatte. Die Bank beim Schlachthof, den toten Winkel in der Wartehalle des Bahnhofs, die Telefonzellen hinter dem Postamt. Seit mir die Eltern den Umgang mit Tristan verboten hatten, traf ich ihn nur noch an solchen Plätzen. Und er, der sich ständig vor jemandem zu verstecken zu müssen glaubte, weil er ihm Geld schuldete oder aus Angst vor einer Prügelei, hatte sein Netz an Schleichwegen so gründlich ausgebaut, dass wir praktisch nicht mehr auf der Straße zu sehen waren. Was am Anfang aufregend gewesen war, kam mir nun erbärmlich vor. Wie eine Diebin drückte ich mich auf der ungehobelten Palette herum und wartete. So lange schon, dass es nichts Gutes verhieß. Wenn Tristan sich verspätete, war er entweder betrunken oder er hatte seine Freunde im Schlepptau. Beides war mir zuwider, aber die Freunde waren schlimmer. Immer wieder zogen mich seine Freunde mit Einzelheiten. Wenn er mit ihnen unterwegs war, verwandelte er sich in einen Fremden, dessen Verhalten mir unerträglich war. Ständig musste er sich vor ihnen beweisen, sogar mit mir gab er an. Und während er, wenn ich mit ihnen alleine traf, geistreich war und fröhlich, schrumpfte er in ihrer Gesellschaft zur Karikatur zusammen. Ich hasste es, wie er ihre Erniedrigungen hinnahm. Ich hasste es, wenn ich ihn am Tag nach einer Sauftour besuchte und er keinen Groschen Geld mehr hatte, nur einen Kater, ein blaues Auge und ab und zu auch eine gebrochene Rippe. Ich hasste die Anrufe auf meinem Handy in der Nacht, wenn er sich im Suff befeuert von den Freunden in eine Eifersucht hineingesteigert hatte, aus der er nicht mehr alleine herausfand. Am meisten aber hasste ich mich dafür, dass ich seiner Selbstvernichtung so tatenlos zusah. Am Anfang war es ganz anders gewesen. Damals hatte ich mein Glück kaum fassen können. Zuerst hatten wir uns heimlich getroffen, später mit dem Wissen meiner Eltern, die, wie ich nun wusste, insgeheim gehofft hatten, meine Verliebtheit würde bald vergehen. Aus der kurzen Phase, in der wir Hand in Hand über den Hauptplatz flaniert waren, stammte die Marlboro-Schachtel, die er in einem Frühsommertag, während ich auf der Terrasse unseres Lieblingscafés ein Eis aß, mit Herzen verziert hatte. Kaum waren wir einander begegnet, hatte Tristan aufgehört zu trinken. Es schmeckte ihm schlichtweg nicht mehr. So stark wirkte die neue Droge, dass sie ihm die Lust machte auf ein Leben jenseits der Gezeiten von Ekstase und Bereuen. Wir brauchten unsere Sinne doch, fürs Küssen, fürs Reden und fürs Spazierengehen. Unter Tristans Einflüsterungen weitete sich das Dorf. Überall tauchten neue Wege auf, Monsterwege nannte er sie. Dort konnten wir ungesehen flanieren, herumalbern und uns sagen, wie sehr wir uns liebten. Überall fand er etwas, erkannte er etwas, gab es etwas, das ich noch nie gesehen hatte. Das Holzlager hinter dem Bahnhof etwa, wo man hingehen konnte, wenn es regnete, und den Fernzügen nachschauen. Die Scheune mit dem Hirschfutter am Fuße des Idiotenhügels, wo wir zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten oder es zumindest versucht. Am liebsten aber hatte ich das verfallene Häuschen hinter dem Schuppen vom Wellnesshotel, in dem ein Landstreicher seine Kücheneinrichtung zurückgelassen hatte. Wir ignorierten die verrotteten Pornohefte und die Schmierereien an der Wand, Hakenkreuze, Runen, solches Zeug. Wir planten lieber unsere Zukunft, duckten uns unter eingestürzten Balken, tranken Wodka Orange oder aßen Kekse dazu, besoffen vor Glück. Von einem Tag auf den nächsten hatte meine Welt Atemlöcher bekommen. Ein frischer Wind wehte durch mein muffiges Leben. Diese erste Phase der Verliebtheit hatte nur wenige Wochen gedauert, einen Frühling lang nur. Mit dem Sommer kam die Zeit der Feste und mit ihnen die Zeit der Freunde und des Rausches. Nachdem sie sich eine Weile zurückgehalten und unsere Zweisamkeit von den Rändern aus beäugt hatten, drängten sich Tristans Freunde eifersüchtig zwischen uns. Sie mochten es nicht, dass einer von ihnen ausbrach aus dem mit Leuchtstift markierten Weg, eine Tür aufschlug, die nur nach ihnen offen stand. Und sie mochten mich nicht. Ich war ihnen zu nüchtern. Das Haus meiner Eltern war zu groß. Es war ein Haus. Ich war zu brav, zu gut in der Schule, überhaupt in der Schule. Sie schleuderten mir eine Verachtung entgegen, die sie von mir zu spüren glaubten. Dabei war ich anfangs wirklich neugierig gewesen und auch ein wenig neidisch auf ihre Leben, die sich hinter Wohnungstüren abspielten, vor denen einige Paare ungeputzter Schuhe standen. Leben, in denen es eine Mutter gab, die mit einem Mann oder, was mir aufregend erschien, mit einem Freund dort wohnte und das Essen nicht jeden Tag um dieselbe Zeit auf den Tisch stellte. Ein Leben, in dem am Wochenende gegrillt wurde und nicht gearbeitet, wo man auch einmal faul war und nicht immer nur fleißig und sich lauthals einmal über den Chef auslief, der ja wirklich ein Sklaventreiber war. In meiner Familie lagen die Dinge anders. Meine Eltern hatten ein Sportgeschäft. Sie waren der Chef. Und so kam es, dass es überhaupt nie Feierabend war. Auch unser riesiges Haus, in dem ständig eine Putzfrau wischte, kehrte, saugte, war niemals gänzlich rein. Keine Arbeit war jemals getan, auch wenn man sich noch so viel Mühe gab. Eine ganze Kindheit lang und weit darüber hinaus spuckten die Aufforderungen meiner Mutter durch mein Inneres. Illy, komm, geh mir zur Hand. Bitte, geh, hol uns ein Holz, räum den Geschirrspüler aus. Illy, geh zum Bäcker und 10 Semmeln, hol eine Lage Eier aus dem Stall. Kannst du bitte staubsaugen, den Müll hinaustragen, das Skiwachs aufheizen? Illy, du stinkst nach Zigaretten, jetzt zieh dich schnell an, jetzt steh endlich auf, jetzt komm endlich rein, geh, red ein bisschen mit den Kunden, lauf schnell noch um 2 Liter Milch. Jetzt halt einmal bitte den Schnabel. Du bleibst, wo du bist, wir essen ja gleich. Dreh die Musik ab, komm raus aus dem Bad, aus dem Klo, unterm Tisch. Was machst du denn da? Geh bitte her, bring den Herrn Kuchen, die Post, die Wäsche herein, gepflück mir eine Schale Beeren, ein paar Blumen, zwei Bund Schnittlauch, geh Schneeschnöpfen, geh ins Bett, geh hinein, geh hinaus, aber schnell, bitte. Dankeschön.
Ja, vielen lieben Dank, Elisabeth, eben für die Lesung. Eben schön, dass du hier bei Sprachsalz warst. Schön, dass ihr alle hier wart bei uns. Ich darf natürlich noch darauf hinweisen, dass es auch hier einen Büchertisch gibt, wo eben die Bücher von Elisabeth Hager käuflich erwerbbar sind. Elisabeth wird sie ganz sicher auch signieren. Es sind auch noch die Bücher der restlichen AutorInnen des heutigen Nachmittags da. Ob Elisabeth die auch signiert, weiß ich nicht, aber das können... Ja, da werdet ihr sicher leicht handelseins werden. Ganz kurz noch zwei Dinge, die ich noch ansagen möchte. Zum einen eben sind wir hier bei Sprachsalz ja bemüht, eben das Festival immer noch besser zu gestalten, auch in den Folgejahren. Wir haben zu diesem Zweck auch eine Online-Umfrage installiert. Ihr könnt einfach auf unsere Website gehen, sprachsalz.com, dort ist oben, ganz oben gleich ein Knopf angebracht zur Umfrage. Da klickt ihr drauf und da sind dann ganz kurz leicht beantwortbare Fragen, aber wir würden uns da sehr über euer Feedback freuen. Es dauert nicht lang, wenn ihr euch kurz diese Zeit nehmen wollt, wäre das sehr schön. Und könnt natürlich auch, am Schluss ist eine offengestellte Frage, eben eure Wünsche deponieren fürs nächste Mal, zum Beispiel, keine Ahnung, Elisabeth Hager muss unbedingt wiederkommen nächstes Jahr oder sämtliche Moderationen sollen von Martin Fritz übernommen werden oder was auch immer eure Wünsche sind. Wie gesagt, das ist diese Umfrage. Und ansonsten eben nur noch der Hinweis, also für heute ist es im Großen und Ganzen das Programm ja vorbei. Es gibt noch den großen Sprachsalz-Gala-Abend, der aber restlos ausreserviert ist. Morgen geht es hier um 11.30 Uhr weiter mit einem Sprachsalz-Club zu und mit Stuart O'Nan. Und dann um 13 Uhr für diejenigen, die vorhaben, die Nacht besonders lange zum Tage zu machen, geht es dann um 13 Uhr erst los. Also der Sprachsalz-Club ist hier eben und dann um 13 Uhr Waltraud Haas im Saal 1 oben im Parkhotel. Und dann das ganze restliche Programm ist eben auch auf sprachsalz.com nachzulesen. Ganz besonderes herzlichen Dank eben auch noch hier an den Medienturm Ablinger Garber, eben, dass wir hier sein können. Es ist immer ganz besonders schön, eben auch mehrere Locations bespielen zu können. Euch eben noch einmal danke für die Aufmerksamkeit bei diesen wirklich herausfordernden Temperaturen. Danke nochmal, Elisabeth, fürs Hiersein und Lesen. Applaus